Hallo und herzlich willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche. Mazda präsentiert den neuen CX-6e für Europa. Mit 78 Kilowattstunden LFP-Akku, bis zu 195 kW DC-Laden und ein riesiges 26 Zoll 5K-Display im Innenraum. Das Ganze ab 49.990 Euro. Außerdem spannend diese Woche. Hyundai bringt den Staria Elektro mit 800 Volt-Technik, 84 Kilowattstunden Batterie und rund 400 Kilometer Reichweite. Tesla legt mit dem Model Y Standard Long Range mit Heckantrieb nach 657 Kilometer Reichweite nach WLTP, 75 Kilowattstunden Akku und ab 46.990 Euro. XPeng greift mit dem neuen P7 Plus die Business Limo Liga an. 800 Volt System bis zu 646 kW Ladepeak und 20% auf 80% in rund 10 Minuten. Ab 46.600 Euro. Und zum Schluss, Mercedes tritt beim autonomen Fahren auf die Bremse. Drive Pilot Level 3 läuft aus, stattdessen Fokus auf MB-Drive Assist Pro als Level 2++. Das sind 5 spannende Themen wieder jetzt in den Mobility News. Abonniert noch schnell den Kanal und nach dem Intro geht's sofort los. Hyundai bringt den Staria als vollelektrische Großraumlimousine und zielt damit ziemlich klar auf den Markt, in dem auch ein ID. Buzz unterwegs ist. Viel Platz, Familien und Shuttle nutzen, aber eben als Stromer. Technisch setzt Hyundai auf ein 800-Volt-System und kombiniert es mit einer 84 Kilowattstunden Batterie, die je nach Auslegung eine Reichweite von rund 400 Kilometern nach WLTP-Zyklus vorläufig ermöglichen soll. Beim Schnellladen ist die Ansage sportlich, 10% auf 80% in etwa 20 Minuten werden genannt. Angetrieben wird der Staria Elektro von einer E-Maschine mit 218 PS an der Vorderachse. Für den Alltag wichtig, Hyundai nennt außerdem eine Anhängelast bis 2000 Kilogramm und eine Vehicle-to-Load-Funktion, also Stromabgabe für externe Verbraucher. Im Innenraum soll es modern zugehen, unter anderem mit einem digitalen Cockpit-Infotainment-Setup mit 2 großen Screens. Einen finalen Deutschlandpreis gibt es zum Zeitpunkt jetzt aktuell noch nicht, ebenso stehen letzte Homologationsdetails aus. Spannend wird außerdem, in welchen Sitz- und Ausbauvarianten Hyundai den Staria Elektro nach Deutschland bringt, denn genau hier entscheidet sich, ob er eher ein Familienvan oder ein echter Shuttle-Profi ist. Spannend wird für Hyundai sowie für die Schwestermarke Kia außerdem, welcher von beiden besser läuft. Ist es der Kia Passenger Van, der schon vor einiger Zeit vorgestellt wurde, oder jetzt eben der bereits bekannte Staria, aber jetzt als Elektrovariante? Gerade in Deutschland ist der Markt für diese Vans sehr umkämpft. Wisst ihr, warum ich der Meinung bin, dass der Staria als Elektrovan so spannend ist? Hyundai elektrifiziert hier nicht noch ein SUV, sondern eine Fahrzeugklasse, in der echte Alltagsthemen zählen. Platz, Ein- und Ausstieg, Komfort und Nutzwert. Die 800-Volt-Nummer wirkt hier wie der entscheidende Hebel, denn bei solchen Familien- und Shuttle-Autos ist schnelles Nachladen oft wichtiger als die letzte Zehntelsekunde von 0 auf 100. Gleichzeitig muss man die Reichweiten-Story realistisch sehen. Ein großer Van mit viel Stirnfläche wird auf der Autobahn immer ein Effizienztest bleiben und am Ende entscheidet die Praxis, nicht die Pressezahl. Wenn Hyundai aber Ladezeit, Zuglast und Vehicle-to-Load wirklich sauber zusammenbringen, wird der Staria Elektro für viele genau die vernünftigere Alternative, die im Markt bisher oft fehlt. Und dann ist der Vergleich zum ID. Buzz nicht nur Marketing, sondern Alltag. Wer den Van wirklich nutzt, bewertet am Ende Bedienung, Laderaum, Sitzkonzepte und Kosten pro Kilometer. Nicht die hübscheste Retro-Optik. Kurz gesagt, das Paket hat das Potenzial, ein echter Nutzwerttreffer zu sein, aber es wird sich erst zeigen, wenn Preis, reale Ladeperformance und Verfügbarkeit auch sitzen. Ich sehe hier vor allem eine Chance für Flotten- und Shuttle-Dienste. Wenn die TCO-Rechnung stimmt, ist so ein Van plötzlich weniger Lifestyle und mehr Werkzeug. Und genau daran hängt es am Ende, nicht am Wow-Effekt, sondern daran, ob Hyundai den Staria Elektro so bepreist, dass er im Alltag die logischere Entscheidung bleibt. Und zudem hat Kia ja auch sein Pendant geliefert. Was würdet ihr euch denn eher holen? Den Hyundai oder den Kia? Ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren dazu sagt. Tesla schiebt in Europa beim abgespeckten Model Y Standard eine zweite Sparvariante nach. Das Tesla Model Y Standard Long Range mit Heckantrieb steht mit 46.990 Euro im deutschen Konfigurator und soll 657 Kilometer WLTP schaffen. Da Damit wäre es das reichweitenstärkste Model Y bisher. Der Aufpreis zur im Oktober eingeführten Basissparversion mit 39.990 Euro liegt bei 7.000 Euro. Dafür gibt es die größere 75 Kilowattstunden Batterie statt des 60 Kilowattstunden Akkus von der Basisvariante mit 534 Kilometer Reichweite. Spannend ist der Effizienzspin dahinter. Tesla nennt 12,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, niedriger als bei der Oktober-Variante, und erklärt die Reichweite damit auch über geringeres Gewicht und niedrigeren Verbrauch. Antrieb und Laden bleiben auf Tesla-Niveau. Genannt werden 220 kW am Heck und bis zu 250 kW DC Peak-Ladeleistung. Produziert werden soll die Variante wie die anderen Europa Model Ys in Grünheide. Erste Auslieferungen werden für Februar genannt. Unterm Strich ist es eine klare Reichweite für relativ wenig Aufpreisstrategie, aber eben weiterhin im Spartrim, bei dem Tesla an Komfort- und Optikdetails, wie beispielsweise dem Panoramaglasdach, was zugehängt ist, spart. Alle denken, dank 657 Kilometer WLTP-Reichweite würde das automatisch bedeuten, endlich kein Reichweitenthema mehr. Und ja, als Signal ist das stark, weil Tesla damit zeigt, wie viel über Effizienz und Batteriegröße in derselben Baureihe geht. Gleichzeitig ist es genau der Punkt, wo man sauber trennen muss. WLTP ist nicht Alltag, und bei so einem SUV entscheiden am Ende Tempo, Wetter und Reifen mehr über die echte Langstrecke als jede Zahl im Konfigurator. Was ich aber wirklich interessant finde, Tesla koppelt Sparausstattung mit Maxi-Akku. Das ist für viele Käufer vermutlich attraktiver als noch mehr Premium-Details. Weil Reichweite und Laden den Alltag stärker prägen als Ambientelicht. Der Haken ist nur, wenn man schon 7.000 Euro drauflegt, schauen viele automatisch, ob sie nicht gleich in eine bessere ausgestattete Version rutschen. Und genau da muss Tesla das Paket psychologisch perfekt platzieren. Denn die 250 kW Peak-Ladeleistung und der niedrigere Verbrauch in der Praxis halbwegs reproduzierbar sind, ist das ein richtig gutes Vielfahrer-Setup zum relativ moderaten Aufpreis. Wenn nicht, bleibt es am Ende vor allem ein Konfigurator-Headline-Wert, und dann entscheidet wieder das, was Tesla eigentlich gerade bewusst reduziert: Komfortgefühl, Optik und Ausstattung. Was hältst du vom neuen Model Y-Standard Long Range mit Heckantrieb? Ich bin gespannt, ob es dein Favorit ist im Vergleich zu allen anderen Tesla-Modellen. Mazda präsentiert mit dem CX-6e ein neues Elektro-SUV der Mittelklasse, das im Sommer 2026 nach Deutschland bzw. Europa kommen soll und technisch als Bruder der Limousine Mazda 6e gilt. Das Modell entsteht als Joint Venture mit Changan in China, dort als EZ60. Während Mazda betont, dass Europa-Versionen dementsprechend abgestimmt werden und der Einfluss des europäischen Design bzw. Entwicklungszentrums größer gewesen sein soll. In den Abmessungen ist der CX-6e ein echtes stattliches SUV, 4,58 Meter lang, 2,90 Meter Radstand, dazu ein 468 Liter Kofferraum plus Frunk und eine Anhängelast von 1500 Kilogramm. Als Energiespeicher nennt Mazda einen LFP-Akku mit 78 Kilowattstunden brutto. Geladen wird mit AC mit 11 kW und DC mit bis zu 195 kW, wobei der Sprung von 10 auf 80% ungefähr bei 25 Minuten liegen soll. Angetrieben wird der CX-6e als Hecktriebler mit 258 PS und 290 Newtonmeter Drehmoment. 0 auf 100 km/h sollen in 7,9 Sekunden gelingen. Beim Verbrauch werden ca. 18,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer genannt. Die Reichweite liegt je nach Radkonfiguration bei ca. 484 Kilometer. Im Stadtverkehr sind deutlich höhere Werte in Aussicht gestellt. Innen geht Mazda einen auffällig radikalen Tech-Weg. Zentrales Element ist ein riesiges 26 Zoll 5K-Display. Viele Funktionen inklusive Klima und Assistenz laufen per Touch, ergänzt um Gestensteuerung. Fahrrelevante Infos landen im Head-Up-Display. Ein klassisches Kombi-Instrument entfällt. Zum Marktstart sind zwei Linien vorgesehen: Takumi, unter anderem mit Head-Up-Display, großem Display sowie Panoramaglasdach und 19 Zoll Felgen, sowie die Takumi Plus Variante mit 21 Zoll Felgen, Kamera-Außenspiegeln samt Displays in den Türen, digitale Endspiegel, mehr Ambientelicht sowie Sitzklimatisierung auch hinten. Preislich wird für Deutschland oder Europa für den CX-6e Takumi ab 49.990 Euro gestartet, zum Marktstart Mitte 26. Der Takumi Plus wird logischerweise etwas darüber liegen. Ich erzähle dir jetzt mal, was du hören musst, nicht was du hören willst. Wenn Mazda den CX-6e wirklich so positioniert, dann ist das weniger noch ein E-SUV als ein ziemlich mutiger Versuch, die Marke in der E-Ära neu zu erklären. Ein großes, eigenständig gezeichnetes Auto mit viel Raum und Alltagstalent, aber innen konsequent als digitaler Third Space gedacht. Genau das kann funktionieren, weil Mazda damit nicht krampfhaft Tesla kopiert, sondern eine klare Alternative baut. Eher Lounge und Komfort, Design Statement als nüchternes Effizienzwettrennen. Gleichzeitig liegt hier auch das Risiko. Wer Mazda wegen Bedienlogik und haptischer Klarheit mochte, könnte bei der starken Touch-Zentrierung erstmal schlucken und am Ende entscheidet nicht die Screengröße, sondern ob sich das im Alltag schnell, sicher und stressfrei anfühlt für den Fahrer. Spannend finde ich außerdem die China-First-Realität hinter dem Projekt. Wenn Technik und Software am europäischen Anspruch wirklich sauber nachgeschärft sind, kann das ein cleverer Brückenschlag sein. Wenn nicht, wirkt es schnell wie ein Kompromiss, der im härtesten Segment Mittelklasse E-SUV gnadenlos enttarnt wird. Und genau deshalb wird der CX-6e für Mazda ein echter Gradmesser. Nicht ob er Schlagzeilen macht, sondern ob er im echten Leben so rund ist, dass Menschen ihn anstatt der üblichen Verdächtigen kaufen. Wegen Gefühl, Raum, Bedienung und einem Gesamtpaket, das zur Marke passt. Ich habe schon viele kritische Kommentare gerade zu dem großen Touchscreen gelesen. Was hältst du vom neuen CX-6e? Macht Mazda damit einen Schritt nach vorn oder eher zwei zurück? Ich bin gespannt, was ihr zu dem Auto in die Kommentare schreibt. XPeng bringt den neuen P7 Plus jetzt als große Fastback-Limousine nach Europa und macht dabei vor allem eins zur Schlagzeile. 800 Volt Technik mit extrem hohen Ladeleistungen. An passenden HPC-Säulen sollen bis zu 446 kW Peak möglich sein. Der Sprung von 20% auf 80% soll im Bestfall in rund 9 bis 10 Minuten klappen. Und das bei LFP-Akkus mit 61,7 bzw. 74,9 Kilowattstunden. Das Auto ist mit 5 Meter und 7 cm klar oberklasseformatig, bietet 573 Liter Kofferraum bis 1931 Liter umgeklappt und startet in Deutschland ab 46.600 Euro. Der Bestellstart lief rund um das Debüt in Brüssel. Auslieferungen sollen ab April folgen. Technisch setzt XPeng außerdem stark auf Software und Assistenz. Genannt werden 14 Assistenzsysteme, bis zu 5 Displays, Over-the-Air-Updates und eine neue Elektroarchitektur. Mit Turing-AI-Chips bis 750 TOPS Rechenleistung plus rund 25 Sensoren. Und als zusätzlicher Vertrauensanker wird das Paket auch mit 7 Jahren Garantie eingeordnet plus üppiger Serienausstattung schon in der Basis. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige damit, wenn ich sage, dass man genau so die etablierte Business-Limo-Liga angreift. Nicht mit noch einem hübschen Screen, sondern mit einem echten Alltagshebel. Laden so schnell, dass Pausen plötzlich kürzer sind als der Kaffee. Gleichzeitig ist das ein klassischer Proof-on-the-Road-Moment. 446 kW Ladeleistung sind brutal als Zahl, aber entscheidend wird, wie oft das im echten Ladefenster bei Temperatur, belegten Säulen und wiederholten Stopps tatsächlich anliegt. Ich finde spannend, dass XPeng hier sichtbar auf Komfort, Tech- und Serienausstattung geht, statt den Kunden durch Optionslisten zu jagen. Das kann im Alltag richtig angenehm sein und macht den Einstiegspreis psychologisch stärker. Der Haken bleibt für mich weniger das Auto, sondern das Drumherum. Servicenetz, Restwerte, Vertrauen, das muss XPeng in Europa erst über Zeit aufbauen. Und gerade Deutschland ist da super schwer. Egal wie gut die Daten klingen. Wenn sie das hinbekommen, ist der P7 nicht nur ID.7 Konkurrent auf dem Papier, sondern eine echte Ansage an die Frage, wer im großen E-Limousinen-Segment 2026 die bessere Gesamtrechnung liefert. Bin sehr gespannt, was ihr zu diesen Nadedaten und auch dem Fahrzeug generell sagt. Da muss sich VW doch warm anziehen, oder? Was meint ihr? Mercedes-Benz tritt beim hochautomatisierten Fahren auf die Bremse und lässt das bislang zertifizierte Level 3-System Drive Pilot bei den anstehenden Updates von S-Klasse und EQS offenbar auslaufen, weil es in der Praxis teuer, stark eingeschränkt, zum Beispiel geofenced und regelgebunden und damit für viele wenige Kunden wirklich attraktiv gewesen ist. Statt Hände und Augen weg setzt Mercedes künftig stärker auf das MB Drive Assist Pro, ein Level 2++ Ansatz, bei dem der Fahrer weiterhin verantwortlich bleibt, das Auto aber deutlich mehr Fahraufgaben im Alltag übernehmen soll, besonders im Stadtverkehr. Das System soll unter anderem mit einem großen Sensorpaket arbeiten. Bei den US-Tests wird von rund 30 360-Sensoren gesprochen, darunter Kameras, Radar und Ultraschall und auf hoher Rechenleistung basieren, um komplexe urbane Situationen Punkt zu Punkt souverän zu bewältigen. Allerdings ohne den rechtlichen Sprung in Level 3. In den USA wird MB Drive Assist Pro in der Kommunikation als kostenpflichtiges Paket für zum Beispiel rund $3,950 für einen Zeitraum beschrieben und soll zunächst in ausgewählten Regionen starten, bevor der Umfang wächst. Alle denken, je höher die Levelzahl, desto besser. Ich halte das für ziemlich nüchtern Realitätscheck. Level 3 ist technisch beeindruckend, aber wirtschaftlich und regulatorisch ein Minenfeld. Teuer in Hardware sowie Redundanz, begrenzt in der Nutzung und gleichzeitig haftungs- sowie zulassungstechnisch extrem anspruchsvoll. Wenn am Ende nur ein kleiner Teil der Kunden den Mehrwert wirklich nutzt, ist das nachvollziehbar, dass Mercedes lieber ein sehr starkes, breiter einsetzbares Level 2++ Paket skaliert, das im Alltag häufiger aktiv ist und damit subjektiv mehr bringt. Der Haken ist aber klar. 2++ ist am Ende trotzdem Level 2 und damit kommt auch ein Kommunikationsrisiko, weil viele Kunden den Unterschied zwischen kann viel und darf ich wirklich abgeben nicht sauber trennen. Mercedes muss also liefern, dass MB Drive Assist Pro nicht nur eine Marketingstufe ist, sondern spürbar stressreduzierend fährt, sauber mit Übergaben umgeht und vor allem robust bleibt, wenn es unübersichtlich wird. Wenn das gelingt, kann die Marke mehr Nutzen im Alltag erzeugen als mit einem exklusiven Level 3 Schaufenster. Wenn nicht, wirkt der Rückzug wie ein verlorener Vorsprung in einem Feld, in dem Differenzierung brutal schwer ist. Gerade weil natürlich auch Tesla und alle anderen aktuell mit ihren Assistenzsystemen ordentlich Druck ausüben. Was hältst du jetzt von dem Schritt von Mercedes? Ist das ein Eingeständnis, dass die anderen gewonnen haben? Bin gespannt, was ihr darüber diskutieren werdet. Das war's schon wieder für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt gerne hier oben für unser neuestes Video. Darunter findet ihr die Playlist mit all unseren Fahrzeugreviews. Wir sehen uns dann wie immer am Sonntag um 18 Uhr wieder mit der nächsten Folge, egal ob im Podcast, auf YouTube oder eben im Kurzformat. Bis dahin, Leute, und bleibt mobil.